herzlich willkommen zu Grimoire Obscura.
Das Haus war kleiner geworden. Oder ich größer. Ich wusste nicht, was wahrscheinlicher war. Alles stand noch wie früher. Die abblätternde Veranda, die schmale Holztür mit dem kreisrunden Griff, das rissige Glas in der Seitenscheibe. Und doch ließ ich nichts mehr davon berühren, ohne dass ich eine Erinnerung dazwischen schob wie eine staubige Folie. Ich blieb auf der Stufe stehen, die Tasche in der Hand, der Schlüsselbund in der Jackentasche. Es roch nach Feuchtigkeit und Staub. Nicht modrig, nicht abgestanden. Eher wie ein Zimmer, das gewartet hatte. Zu lang. Auf jemanden, der nicht mehr zurückkommen wird. Ich hatte keinen Plan, kein klares Vorhaben, womit ich beginnen wollte. Ich sollte das Haus räumen, Fotos sortieren, Schränke leeren, alte Wäsche entsorgen. Die Maklerin hatte gesagt, je leerer, desto besser. Aber ich wusste nicht, wie man etwas leer macht, das einmal voll mit Kindheit war. Ich schloss auf. Die Tür klemmte noch immer, ein vertrauter Widerstand. Drinnen war es kühl. Nicht kalt, kühl wie der erste Atemzug nach einem langen Schweigen. Der Flur roch nach Bonawachs, nach altem Holz und einem Hauch Seife. Auf dem Haken hing der Regenmantel der Tante, blau mit weißen Punkten. Ich hatte vergessen, dass er noch da war. Ich streifte ihn mit dem Finger, fuhr über den Stoff, als müsste ich prüfen, ob er sich noch erinnert. Im Wohnzimmer stand alles wie immer. Das Sofa, das man nicht betreten durfte, mit nasser Kleidung. Der Sessel mit der Decke, in der die Katze sich einst eingerollt hatte. Jahre, bevor ich verstand, was eingeschläfert bedeutete. Ich ließ mich in den Sessel sinken. Er gab leise nach, als hätte er mich erkannt. Die Decke war glatt, wie frisch gefaltet, wie vorbereitet. Ich sah zum Fenster, hinaus in den Garten. Es war Frühling, aber das Grün war unentschlossen. Nicht verwildert. Eher, als wüsste der Garten selbst nicht, ob er wachsen oder ruhen sollte. Die Apfelbäume blühten nur auf einer Seite. Das Gras stand hoch, aber in ungleichmäßigen Flecken. Und mittendrin lag die Senke, die wir früher Friedhof genannt hatten. Kein richtiger Hang, nur eine flache Mulde, weich, moosbedeckt. Dort hatten wir gespielt. Ich schloss die Augen. Nur einen Moment. Und sofort war ich wieder 8. Jule links von mir, in ihrem gelben Kleid, das hinten zu kurz war, weil sie zu schnell gewachsen war. Ich trug Latzhose, barfuß. Wir hatten unsere Schuhe am Zaun abgelegt. Jule sagte, ich bin tot, du musst jetzt weinen. Ich tat es nicht. Ich sagte nur, wie traurig. Und dann legten wir uns beide ins Gras, die Hände gefaltet, die Augen offen, den Blick in die Wolken gerichtet. Und warteten, bis eine sagte, Beerdigung vorbei. Ich atmete ein. Der Moment löste sich. Ich war wieder allein im Wohnzimmer. Ich streckte die Beine aus, lehnte mich zurück, hörte das Knacken der Decke unter mir, das leise Ziehen der Holzdielen im Flur. Kein Hausgeräusch ist je zufällig. Manche Laute entstehen nur, wenn sich etwas erinnert. Ich blieb lange sitzen. Das Licht veränderte sich kaum, aber die Schatten an der Wand wurden länger. Als ich aufstand, fiel mein Blick auf das alte Bücherregal. Etwas lag oben auf, zwischen verstaubten Atlanten und eingeknickten Kochzeitschriften. Ich trat näher, zog es hervor. Ein Schuhkarton, alt, ausgebleicht. Darin ein Zettel, Kinderschrift, drei Worte. Du bist dran. Der Karton lag noch immer in meiner Hand, als ich die Hintertür öffnete. Der Griff war kälter als erwartet, als hätte ihn in letzter Zeit niemand mehr berührt. Die Gartentür quietschte leise, kein schrilles Geräusch, eher wie ein alter Husten, der sich in der Kehle festgesetzt hat. Ich trat hinaus. Das Holz der Terrasse war weich vom Regen der letzten Tage. Das Moos ein matter Teppich, den niemand mehr ausgeklopft hatte. Es roch nach Erde, nach Apfelrinde und einer Spur von etwas Unklarem. Vielleicht Lavendel, vielleicht bloß Erinnerung, die zu lang in der Sonne gelegen hat. Langsam stieg ich die drei Stufen hinab über den platten Weg, der nie gerade gewesen war. Die Wurzeln der Apfelbäume hatten ihn von unten verschoben, als hätten sie das Haus aus dem Gleichgewicht gebracht. Das Gras war feucht. Nicht nass, aber schwer. Es strich mir über die Knöchel wie eine Hand, die sich nicht entscheiden kann, ob sie loslassen oder noch ein bisschen bleiben will. Ich hielt den Karton wie ein Relikt. Nicht wie etwas, was mir gehörte. Der Zettel darin, du bist dran, hatte keine Stimme, keinen Druck, keine Drohung. Nur eine Ruhe, die fremd war. Ein Versprechen, das zu lange nicht eingelöst worden war. Ich näherte mich der Senke. Der Friedhof, wie wir ihn genannt hatten, lag schräg zwischen zwei alten Sträuchern, deren Name ich nie kannte. Früher standen dort vier kleine Stöcke mit bunten Bändern. Rot, blau, grün, gelb. Jetzt war nur noch einer übrig. Das Band war ausgefranst, fast farblos. An den Rändern bräunlich wie getrocknetes Laub. Ich ging in die Hocke, legte den Karton neben mich ins Gras. Kein Deckel, nur dieser eine Satz. Keine Spuren, kein Spielzeug, keine Steine, keine Jule. Ich fuhr mit der Hand durchs Gras. Es war dicht, aber nicht hoch. Zwischen den Halmen wuchs Moos, weich wie altes Tuch. Ich erinnerte mich an unsere Grabreden. Erfunden, aber ernst. Hier liegt die Königin der Nacht, die an einer Himbeere erstickte. Oder er war ein guter Bleistift, aber sein Kopf war abgekaut. Wir lachten nie. Wir spielten den Tod nicht. Wir nahmen das ernst. Tod war für uns nichts Endgültiges, nur eine Rolle. Etwas, das man tun konnte, wenn man still sein wollte, ohne dass jemand fragt, warum. Ich streckte mich aus, ließ mich ins Gras sinken. Der Blick nach oben. Die Wolken zogen langsam, wie Gedanken, die noch nicht wissen, wo sie hinwollen. Ich erinnerte mich daran, wie Jule damals lag. Die Augen geschlossen, die Hände auf dem Bauch und die Finger leicht gespreizt. Sie war immer still dabei. Still auf eine Weise, die nicht geübt war, sondern vertraut. Ich nicht. Ich schielte oft. Ich war nie gut im Todsein. Nicht so wie sie. An diesem letzten Tag, dem, an den ich mich nicht erinnern wollte, hatte sie sich hingelegt, wie immer. Ich wartete, wie immer. Dann schloss ich selbst die Augen. Vielleicht nur für eine Minute, vielleicht länger. Als ich sie wieder öffnete, lag sie noch genauso da. Hände gefaltet, Gesicht friedlich, Augen geschlossen. Nur, sie atmete nicht mehr. Ich sagte nichts, rührte mich nicht. Ich sah sie einfach an, lange. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, bis jemand kam. Vielleicht die Tante, vielleicht jemand anderes. Ich erinnere mich nur an Schritte im Gras. Eine Hand auf meiner Schulter. Eine Stimme, die sagte, komm mit rein, Liebling, es ist kalt geworden. Niemand weinte, niemand schrie. Am nächsten Tag hieß es, sie sei jetzt woanders. Woanders? Sie sollte erst Sonntag abgeholt werden. Es war Mittwoch. Ich richtete mich auf, langsam. Gras an den Armen, Erde im Rücken. Ich sah mich um, der Garten war leer. Kein Schatten, kein Laut, nur das entfernte Summen eines Insekts, das sich nicht zeigte. Ich hob den Karton wieder auf, blickte auf den Stock mit dem Band. Er stand schief. Ich richtete ihn auf. Der Stoff fühlte sich kühl an. Zu kühl, fast feucht. Auf dem Weg zurück zum Haus fiel mir auf, dass ich barfuß war. Ich hatte meine Schuhe nicht ausgezogen. Und doch standen sie ordentlich nebeneinander auf der untersten Stufe der Terrasse. Sauber, trocken, wie aufgestellt. Ich trat ins Haus, schloss die Tür hinter mir. Es roch nach altem Kaffee und ganz leicht nach Mädchenparfüm. Ich war kaum wieder im Haus, als ich spürte, dass etwas in der Luft lag. Nicht neu, nur bewusster. Der Geruch war derselbe wie zuvor. Staub, Holz, ein Hauch von altem Textil. Aber es war, als hätte die Luft sich erinnert, wie es war, wenn jemand durch sie ging. Ich legte den Karton auf die Kommode im Flur, zog die Jacke aus und trug sie in die Küche. Nicht an den Haken, nicht neben dem Mantel der Tante. Vielleicht wollte ich nicht, dass sie nebeneinander hingen. Ich trank ein Glas Wasser. Es schmeckte wie früher, metallig, ein wenig abgestanden, wie aus einem Brunnen, den es nur noch in der Erinnerung gibt. Ich ließ es über die Zunge laufen. Nicht, weil ich Durst hatte, sondern weil es sich anfühlte wie etwas, das geblieben war. Eine Konstante. Als wäre der Geschmack ein Beweis dafür, dass nicht alles vergangen ist. Ich stellte das Glas ab und ging zurück in den Flur. Die Kellertür stand offen. Nur ein Spalt, aber weit genug, dass es falsch wirkte. Ich war mir sicher, sie nicht angerührt zu haben. Ich sagte nichts, dachte nichts, nur einen Moment Stille, in dem selbst mein Atem zu laut war. Dann trat ich näher, schob die Tür auf. Die Luft war kühl, trockener als oben, kein Moder. Nur Holz, Staub, ein Hauch von Seife, der mir seltsam bekannt vorkam. Ich setzte den ersten Fuß auf die Treppe. Die Lampe funktionierte noch. Ein Zug an der Schnur, ein kurzes Zögern, dann flackerte das Licht auf, als müsste es sich erst erinnern, wie es war zu leuchten. Der Raum war klein, niedrig, vollgestellt mit dem, was man aufgehoben hatte, aber nie wieder gebraucht. Ein altes Fahrrad, ein Wäscheständer mit gebrochenem Gelenk, Farbdosen, leere Gläser. Der Holzstuhl mit der fehlenden Strebe. Und mittendrin eine Truhe. Hell gebeizt, länglich, mit schlichten Messingbeschlägen. Ich erkannte sie sofort. Dort hatten wir früher unsere Sommerdecken verstaut. Ich kniete mich davor, öffnete den Deckel. Der Geruch stieg mir entgegen. Lavendel, Pappe, ein Rest von Keller. Der Duft war nicht alt, nicht abgestanden. Er war wie frisch aufgewacht. Obendrauf lag ein geblümtes Badehandtuch, ausgewaschen, ausgeblichen. Ich zog es zur Seite, darunter ein Kissen, dann ein Stapel Bettwäsche. Und ganz unten an der Rückwand ein kleines Bündel. Ein Stoffbeutel, verknäuelt, mit einer aufgestickten Sonnenblume. Die Nähte waren ausgefranst, der Stoff leicht vergilbt. Ich hob ihn vorsichtig heraus, trug ihn zur Werkbank unter der Lampe. Im Inneren war nicht viel. Ein abgebrochener Buntstift, ein glattgeschliffener Kiesel, ein alter Schlüsselanhänger in Herzform, das Plastik schon spröde. Und ein zusammengerollter Zettel, gehalten von einem ausgeleierten Gummiband. Ein Brief, den ich lange nicht mehr gelesen hatte. Ich löste das Gummiband langsam. Das Papier war weich vom Alter, aber nicht brüchig. Die Schrift kindlich, rosa Filzstift, krumm und unverkennbar. Ich erkannte die Buchstaben sofort. Sie gehörten Jule. Wenn ich mal nicht mehr da bin, bin ich nicht weg. Ich bin dann bloß nicht laut. Du musst nicht tot sein, damit ich bei dir bin. Ich bin da, wenn du liegst. Ich bin da, wenn du nichts sagst. Aber wenn du rufst, komme ich nicht. Nur wenn du flüsterst. Ich weiß nicht, wie lange ich bleiben darf. Aber ich versuch's. Jule. Ich las den Text 3-mal. Er fiel nicht in mich hinein wie ein Schock. Er stieg langsam auf, wie Rauch aus einer längst gelöschten Kerze. Ich spürte keine Angst, kein Herzklopfen, nur dieses alte, langsame Ziehen in der Brust. Wie Schuld, die man zu lange verschoben hat. Wie der Moment, in dem man merkt, dass man etwas nicht wieder gut machen kann und es trotzdem möchte. Ich legte den Zettel zurück in den Beutel, ohne ihn zu verschließen. Blieb noch eine Weile unter der Lampe stehen, die Hand auf der Truhe, die Augen auf dem Holz, das an einigen Stellen feine Risse zeigte, als hätte es sich im Schlaf verspannt. Dann löschte ich das Licht, stieg langsam die Stufen hinaus, schloss die Kellertür leise. Es war früher Abend, die Schatten an den Wänden hatten sich ausgedehnt. Ich ging ins Wohnzimmer, setzte mich in den Sessel, zog die Decke über die Beine, dieselbe Decke, die die Katze geliebt hatte. Ich sah hinaus in den Garten. Das Band am Pfahl bewegte sich leicht. Nicht vom Wind, sondern von etwas, das blieb. Ich machte an diesem Abend kein Licht. Nicht im Wohnzimmer, nicht im Flur, nicht in der Küche. Ich saß lange im Sessel, die Decke über den Knien, und ließ die Dunkelheit hereinkommen, ohne ihr zu helfen. Sie war leise. Sie kam nicht wie ein Schatten, sondern wie eine zweite Haut, die sich legt, wenn man lange genug still ist. Ich trank nichts, aß nichts, suchte nichts. Es war still im Haus. Still genug, dass mein Atem zu laut wurde, wenn ich nicht aufpasste. Gegen 9, vielleicht später, ich hatte nicht auf die Uhr gesehen, stand ich auf. Ich zog die Schuhe an, ohne die Schnürsenkel zu binden. Ich nahm den kleinen Stoffbeutel mit, trug ihn locker in der Hand, als wäre er leicht genug, um ihn zu verlieren, aber wichtig genug, um ihn festzuhalten. Der Stoff fühlte sich warm an. Oder war das meine Hand? Die Hintertür ließ sich lautlos öffnen. Die Luft draußen war kühl, aber nicht kalt. Der Himmel war wolkenverhangen, doch trocken. Kein Mond, kein Stern. Nur dieses matte, diffuse Licht, das von nirgendwo kam, aber reichte, um den Garten zu erkennen. Die Apfelbäume standen wie immer, ihre Zweige regungslos, als hätten sie das Atmen vergessen. Ich ging langsam über den Plattenweg, Schritt für Schritt, nicht zögernd, nicht entschlossen. Der Weg war feuchter als am Tag. Das Gras unter meinen Füßen schien stellenweise glatter, an anderen Stellen dichter, als hätte jemand darüber gestrichen, kurz bevor ich kam. Ich trat in die Senke hinab, dorthin, wo der letzte Stock stand. Das blasse Band, kaum noch Farbe, aber Bewegung. Er war wieder geneigt, als würde er auf mich warten. Ich kniete mich nieder, legte den Beutel neben mich ins Gras. Ich strich mit der Hand darüber, nicht fest, nur so, als müsste ich ihn beruhigen. Oder mich selbst. Dann legte ich mich hin, auf den Rücken. Die Arme locker zur Seite, die Augen offen. Der Himmel war still, kein Flugzeug, keine Sterne, nur eine Fläche. Grau, schwebend, ohne Richtung. Ich hörte das Gras neben mir, wie es sich bewegte, nicht vom Wind, nicht vom Tier, wie bei jemandem, der sich hinlegt. Ganz langsam. Kein Schritt, kein Gewicht, nur das leise, gleichmäßige Nachgeben der Erde. Als würde sie sagen, es ist gut so. Ich schloss die Augen. Ich sagte kein Wort. Nicht, ich bin bereit. Nicht, Jule. Nicht, es tut mir leid. Ich stellte mich einfach tot. Und die Erde nahm es an. Als hätte sie es schon einmal getan. Ich wachte auf, noch bevor es richtig hell wurde. Nicht, weil mich etwas geweckt hatte, sondern weil mein Körper wusste, dass die Nacht vorbei war. Ich lag noch immer im Gras, die Arme eingeschlafen, der Rücken feucht vom Tau. Der Himmel über mir war bleich, fast farblos. Die Bäume standen still. Keine Bewegung, kein Laut. Nur ein einziges fernes Knacken, das wie ein Schritt klang, aber keiner war. Ich richtete mich auf, langsam, vorsichtig, als hätte ich Angst, etwas zu stören, das noch da war. Mein Blick fiel auf das Gras neben mir. Es war flach gedrückt. Nicht schwer, nicht tief. Nur genug, um zu zeigen, dass dort jemand gelegen hatte. Jemand, der nicht laut war und nicht mehr da. Der Abdruck war feucht, frischer als meine. Der Stoffbeutel lag noch immer neben mir. So, wie ich ihn zurückgelassen hatte. Ich hob ihn auf, hielt ihn in den Händen. Dann drückte ich ihn an mich. Fest. Nicht panisch, nicht suchend. Eher, als müsste ich fühlen, ob da noch etwas klopfte. Als müsste ich sicher sein, dass ich ihn nie wieder loslasse. Ich stand auf, klopfte mir das Gras von den Händen, ohne Eile, und ging zurück zum Haus. Die Tür war nicht verriegelt. Die Treppe knarrte leise. In der Küche roch es nach kaltem Holz. Auf dem Tisch lag nichts, kein Zettel, kein Band, kein Spielzeug, kein Abschied. Ich ging nicht ins Wohnzimmer. Ich setzte mich nicht. Ich blieb einfach stehen. Der Beutel in meinen Händen, noch immer fest gegen die Brust gedrückt. Ich sah in den Flur auf den alten Mantel, auf die Tür, auf das Haus, das ich räumen sollte. Und wusste, ich war nicht allein zurückgekommen. Ich nehme dich mit, flüsterte ich. Nur ganz leise. Nur für sie.